kann als Amazon-Partner sogar einstellen, dass der Link, der von dieser Landingpage, also zu Amazon führt, auch andere Produkte ausschließt.
Let's Talk About Social, der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Liebe Zuhörer, wir sind müde. Wir hatten so viel vor. Die verrückte Folge sollte so viele Teile haben. Wir schaffen nur noch eine. Und dann müssen wir leider aufgeben.
Und in die Haie.
Ab in die Haie. Ab ins
Aber Bett. Die wird es in sich haben jetzt.
Jetzt geht's richtig rund. Jetzt werde ich richtig was lernen. Also für alle, die jetzt erst dazuschalten, aus irgendwelchen Gründen, weil der Enticing-Titel dich hierher gebracht hat. Wir haben eine verrückte Folge aufgenommen. 4 Folgen am Stück. Einige davon extrem lang, mit fast einer Stunde. Also da gibt's viel zu hören. Geht mal zurück. Da gibt's einige spannende. Das ist jetzt die 5. Folge. Es geht um Amazon und Affiliate-Marketing. Ein Bereich, den wir bisher noch gar nicht so richtig besprochen haben, der aber für viele eine extrem wichtige Baustein in ihrem E-Commerce ist. Chris, vielleicht gibst du mal einen kurzen, weil du da auch am meisten Ahnung hast von uns zweien, einen Überblick. Was verstehen wir unter Amazon-Verkäufer und was ist ein Affiliate-Marketing?
Okay, also generell ist es bei Amazon kennt halt jeder, ne? Es ist also ein Marktplatz, wo ich Produkte verkaufen kann und ich kann mir, wenn ich Produkte generell habe, aber ich möchte mich beispielsweise nicht selber um den Versand oder um die Logistik und die Lagerräume kümmern, kann ich eben als Amazon-Händler relativ komfortabel über Amazon Produkte verkaufen. Amazon übernimmt dabei eben die ganze Lagerung der Produkte für mich. Ich muss mir also kein eigenes Lager anmieten. Die übernehmen die ganze Bestellabwicklung und die Zahlungen etc. Es ist also ein extrem attraktiver Marktplatz, um einfach generell Produkte zu verkaufen. Er ist auch natürlich dementsprechend umkämpft. Also es gibt viele Tricks und Hacks und sonst was, wie man sich eben die besonders guten Amazon-Rankings erkämpfen kann. Aber wenn man es eben entsprechend geschafft hat, tatsächlich ein Produkt zu etablieren, was regelmäßig gekauft wird oder was zum Beispiel diesen Badge Amazon's Choice erhält, dann hat man da halt auch einfach eine ziemlich starke Einkommensquelle. Also generell ist das einfach ein Modell, was im E-Commerce extrem interessant ist. Spannend ist es auch, weil man zum Beispiel Amazon Produkte über Amazon FBA, steht für Fulfillment by Amazon, mit seinen eigenen Shops verknüpfen kann. Sprich, ich kann also einen eigenen Webshop haben und kann über meinen eigenen Webshop Produkte verkaufen. In dem Augenblick, in dem aber jemand dieses Produkt kauft, muss ich mich jetzt nicht irgendwie selber darum kümmern, sondern diese Bestellung wird direkt weitergeleitet an Amazon und Amazon kümmert sich eben um die Abwicklung für mich und ich bekomme einfach entsprechend das Geld überwiesen und Amazon übernimmt eben diesen ganzen logistischen Part. Dafür gebe ich natürlich einen Teil meiner Umsätze an Amazon ab. So viel zu Amazon. Jetzt der zweite Teil, den du genannt hattest, ist Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist im Grunde so viel wie jemand empfiehlt ein Produkt und bekommt für die Verkäufe, die er generiert, einen Cut. Also ein Affiliate-Partner platziert beispielsweise möchte zum Beispiel ein spezielles Produkt bewerben. Sagen wir zum Beispiel, wir sind im Food-Bereich. Ne? Das ist ein relativ beliebter oder ein ziemlich großer Markt. Sagen wir, ich habe einen YouTube-Channel und in diesem YouTube-Channel lade ich regelmäßig Kochvideos hoch. In diesen Kochvideos benutze ich natürlich verschiedene Utensilien. Ne? Ob es jetzt eine KitchenAid ist oder einfach nur meine Küchenmesser oder halt einfach irgendwie eine spezielle Zitronenpresse, völlig egal. Aber ich bekomme von den
Hashtag Kartoffelalgorithmus.
Ja, ich bekomme von den einzelnen Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, möglicherweise einen Affiliate-Link. Diesen Affiliate-Link packe ich unten in meine YouTube-Beschreibung. Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Da gibt's dann zum Beispiel, ich benutze diese Kamera oder im Video benutze ich die und die Messer oder im Video habe ich die und die Schuhe getragen. Wenn man auf diesen Link draufklickt, dann kommt man in der Regel auf den Shop und dort kann man die Produkte direkt kaufen. Und kauft man die Produkte dann bekommt der Affiliate-Partner, der den Link in seinem YouTube-Video zur Verfügung gestellt hat, eine Provision. Ja, das kann zum Beispiel 10% Provision sein. Dieses Modell gibt es bei Amazon auch. ich kann mich bei Amazon als Affiliate-Partner anmelden und bekomme dann im Amazon-Partner-Net die Möglichkeit, mir verschiedene Codes zu erstellen. Und diese Codes kann ich an verschiedene Links ranheften. Und wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir, Erik fragt mich, ob ich ihm nicht irgendein Wein empfehlen kann oder so, dann sage ich, ja klar, ich bestelle immer hier die Sorte, die kannst du ganz einfach bei Amazon bestellen, schick ihm den Link zu, er kauft den Wein bei Amazon, gibt, was weiß ich, 50 Euro aus und ich bekomme 10 Euro an Amazon-Provision, weil ich als Affiliate-Partner diesen Verkauf generiert habe.
Als zugewanderter Schwabe würde ich natürlich nie meinen Wein im fremden Amazon kaufen, sondern hier lokal vor Ort direkt vom Weinberg.
Natürlich, Erik muss das sagen, weil er sonst zusammengeschlagen wird vor der Tür.
Das gibt sonst Baden-Württemberg-Verbot, ja.
Ja, also was jetzt besonders interessant an diesem System ist, ist, dass ich, wenn ich Produkte bei Amazon verkaufe, halt mich ja nichts davon abhält, meine eigenen Produkte auch zum Beispiel über soziale Netzwerke zu bewerben. Sprich, ich habe setze zum Beispiel irgendwo eine Seite auf der ich eben meine Produkte in den Vordergrund stelle und zeige, was meine Produkte alle können und wie man die anwendet und wie toll sie sind. Und ich schalte jetzt zum Beispiel Facebook-Werbung auf diese Seite. Auf dieser Seite sehen die Kunden dann also eben alles, was sie normalerweise in einem Webshop auch interessieren würde und klicken dann letztendlich möglicherweise auf einen Kaufen-Button. Und dieser Kaufen-Button, der bringt sie direkt zu Amazon. Und bei Amazon haben sie jetzt die Möglichkeit, tatsächlich das Produkt zu kaufen. Ich kann als Amazon-Partner sogar einstellen, dass der Link, der von dieser Landingpage, also zu Amazon führt, auch andere Produkte ausschließt. Also es gibt ja unten auf den Amazon-Seiten immer so Leisten, wo dann andere Produkte stehen, von wegen Kunden, die dieses Produkt kauften, interessierten sich auch für bla bla bla. Ich kann halt den Link so modifizieren, da gibt mir Amazon die Werkzeuge für, dass dort auch nur noch meine Produkte auftauchen. Denn ich möchte ja nicht, dass jemand über meinen Link später irgendein Produkt von der Konkurrenz kauft.
Kommt also wenn du erlaubst, okay, ja, beende noch den Gedanken und dann würde ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil da sind ja unglaublich viele interessante Sachen dabei.
Genau, also das Szenario noch zu Ende. Kommt es zu einem Kauf? Also kauft der Kunde mein eigenes Produkt? Und habe ich vorher in dem Link auf meiner eigenen Landingpage einen Partnercode verwendet, den ich mir selber im Partnernet erstellt habe? Dann bekomme ich von meinem Produkt selber die Provision zurück. Sprich, wenn ich den Wein für 50 Euro verkaufe und jemand kauft den über meine Seite, dann bekomme ich einerseits von Amazon das Geld, die 50 Euro für meinen Wein und ich bekomme zusätzlich dazu die 10 Euro Affiliate-Provision von Amazon. Natürlich ist es am Ende immer noch, also mein Wein kostet halt nicht wirklich 50 Euro. 50 Euro ist der Gewinn, den ich bekomme. Beziehungsweise ich stelle den Wein für 50 Euro rein, ich bekomme aber nicht 50 Euro, weil Amazon einen 10% Cut oder so eben abnimmt. Aber ich bekomme von diesem Cut, den Amazon mir normalerweise wegnehmen würde, den Teil wieder, den ich mir selber über meine Partnerprovision wiederhole. Und damit maximiere ich meine Marge.
Okay, jetzt, wer kann denn bei Amazon generell überhaupt ein Produkt reinstellen und dort verkaufen? Welche Kriterien muss ich erfüllen? Was gehört da dazu?
Also so ganz genau weiß ich das auch nicht. Wir betreuen halt die Marken, die dort Produkte verkaufen, aber wir selber verkaufen ja keine Produkte bei Amazon. Ich weiß, dass es zum Beispiel für verschiedene Lebensmittel unterschiedliche, strengere Bedingungen gibt. Du kannst zum Beispiel ja auch nicht irgendwie dein Bio-Produkt als Bio deklarieren und am Ende hast du kein Bio-Siegel. Also da gibt es schon bestimmte Bedingungen, aber die sind halt von Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich. Generell ansonsten brauche ich halt lediglich muss ich lediglich ein Gewerbe angemeldet haben und also viel mehr braucht es dann auch nicht.
Okay, was kann ich, wenn du das weißt, ich weiß, ihr macht hauptsächlich den Vertrieb, aber eventuell gehört es da dazu. Was sollte ich auf meiner Seite über mein Produkt mitteilen? Lohnt es sich besonders viele Bilder zu haben? Brauche ich ein Video? Wie wichtig ist die Beschreibung? Natürlich sind da viele Suggestivfragen dabei. Aber was glaubst du, eine gute Produktpage für, ich sage jetzt mal, ein physisches Produkt, was sollte die so beinhalten?
Also reden wir über Amazon-Produktseiten?
Amazon-Produktseiten, ja.
Okay. Also hier stellt tatsächlich sogar Amazon verschiedene Guidelines zur Verfügung, also offizielle Empfehlungen dafür, was eben auf so eine Seite kommen sollte. Was generell ein erfolgreiches Muster ist, ist, und das sieht man auf vielen Landingpages auch außerhalb von Amazon, ist so ein typisches Schlangenmuster. Die Bewegung, die Augenbewegung von Besuchern auf Websites ist normalerweise, hat normalerweise so eine F-Form. Wir beginnen oben links und wandern von links nach rechts rüber. Wenn wir die Zeile quasi einmal gescannt haben, rutschen wir wieder an den linken Bildschirmrand, gehen weiter runter und kommen wieder von links nach rechts. So bewegen wir uns über den Bildschirm. Viele Landingpages nutzen den Effekt und haben zum Beispiel drei übereinander liegende Sections, in denen sich jeweils auf der einen Seite 50% ein Bild befindet und auf der anderen Seite ein Text. Und in der Section darunter ist es quasi wieder genau dasselbe, nur dass der Bereich spiegelverkehrt ist. Also ich habe zum Beispiel in Zeile 1 Text links, Bild rechts. In Zeile 2 habe ich Bild links, Text rechts. In Zeile 3 habe ich wieder das Bild rechts und den Text links. Also so dass ich immer quasi nach links und nach rechts und nach links und nach rechts gucken muss. In dieser Formation muss ich mir oder werde ich quasi gezwungen, mir die Bilder anzugucken. Und wenn ich die Bilder sympathisch finde, dann schaue ich mir anschließend eben den textuellen Inhalt an. Was man gerade bei Amazon-Seiten auch noch viel beobachtet, ist, dass die Texte, die wichtig sind, die herausgestellt werden müssen, fett gedruckt werden, weil tatsächlich verhältnismäßig wenig Leute einen größeren Produktbeschreibungstext lesen. Also selbst nicht, wenn es um Pflegeprodukte geht oder so. Deswegen macht es eben da nochmal Sinn, die wichtigsten Buzzwords, die wichtigsten Attribute in Fett hervorzuheben, sodass man also für den Benutzer das so einfach wie möglich macht. Man beginnt mit einem großen visuellen Opener, man hat dann eben so ein schlangenlinienförmiges Konstrukt mit textuellem Inhalt und Bildinhalt, durch die sich der User durcharbeiten muss, und endet dann idealerweise eben unten nochmal mit den wichtigsten Stichpunkten, die Produkte nochmal absolut in den Vordergrund rücken. Auch hier, das sieht man ganz, 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 ganz oft, verzichtet Amazon oder empfiehlt Amazon tatsächlich nicht die Verwendung von Sätzen, sondern von Stichpunkten. Also kurz auf den Punkt gebracht, warum soll ich dieses Produkt kaufen? Und ich glaube, das ist so alles an generischer Empfehlung, die man geben kann, weil ab dann kommt es tatsächlich auf das Produkt an. IT-Produkte werden komplett anders repräsentiert als Beauty-Produkte, Fashion-Produkte wieder anders. Und, das darf man auch nicht vergessen, bei Amazon sind auch Produkte mit einer beschissenen Beschreibung oder mit keiner Beschreibung teilweise wirklich erfolgreich.
Da kommen, also bevor wir sprechen gleich noch, oder würde ich sehr gerne noch über Marketing-Taktiken außerhalb von Amazon sprechen, die dann zu Amazon führen. Mhm. Ein Bereich, der aus meinem Bauchgefühl heraus sich bei Amazon von etwas sehr Positivem zu dem reinsten Trash und unglaubwürdig entwickelt hat, sind die Rezensionen. Mhm. Wie schätzt du, und ich glaube, was du gesagt hast, Produkte, die keine Beschreibung haben, trotzdem enorm erfolgreich sind, können das durch die Rezensionen werden?
Ja.
Wie schätzt du Rezensionen im Allgemeinen ein? Welche Bedeutung haben sie für so eine Produktpage? Und zweitens, wie schätzt du den Verfall der Glaubwürdigkeit ein und vor allem auch das Kaufen von Rezensionen, positiv wie negativ?
Ja, also mir geht es tatsächlich da wie dir. Ich finde auch, das hat sich extrem zu einem richtigen Businessmodell entwickelt. Bewertungen sind unheimlich kostbar. Also wenn du richtig, richtig viele gute Bewertungen hast, und jeder kennt das sicherlich aus seinem bekannten Verwandtenkreis, wenn du dich nicht entscheiden kannst, welches Produkt du kaufen sollst, dann schau doch halt bei Amazon, welches Produkt die besten positiven Bewertungen hat. Da kannst du nichts falsch machen. Das wird halt schon irgendwie stimmen. Ne? Also es hat sich zu so einer Art, Amazon ist der Shop, auf den du gehst, wenn du irgendetwas kaufen willst, und Amazon ist der Shop, der die meisten Bewertungen hat. Es hat sich einfach als ein Benchmark für alles entwickelt. Das heißt also, der Händler mit den besten Bewertungen ist mit Sicherheit also jemand, der einen ziemlich guten Stand hat. Und diese Bewertungen werden teilweise von den Unternehmen auch aus Amazon heraus auf anderen Websites gespiegelt. Das heißt also, wenn du besonders viele positive Bewertungen bei Amazon einsammeln konntest, ist das natürlich ein Asset, was du mitnehmen willst. Wenn du also deine eigene Seite aufbaust oder so, hast du natürlich nicht ein großes Interesse daran, deine Bewertung aus Amazon wieder mitzunehmen und woanders auch anzuzeigen. Und gleichzeitig, und das hast du also jetzt ja auch schon gesagt, das ist absolut richtig, gleichzeitig ist es eben einfach so, dass Bewertungen derart hohen Impact haben, derart hohen Einfluss auf deine Positionierung deines Produktes, aber vor allem auf die Annahme deines Produktes, dass es einen Riesenmarkt gibt, in dem Bewertungen gekauft werden. Also es gibt beispielsweise, es gibt WhatsApp-Netzwerke, in denen Communities Produkte vorgeschlagen bekommen, die sie dann kostenlos zugeschickt bekommen, also oder sie kaufen die bei Amazon, kriegen das Geld zurücküberwiesen und hinterlassen eine positive Bewertung. Das heißt, sie kriegen das Produkt kostenlos und sie geben dafür eine Bewertung ab. Amazon sieht das nicht gerne. Also ich meine sogar, das verstößt gegen die Amazon. Ich bin nicht sicher, ob es gegen die Amazon Terms of Service verstößt, aber es ist auf jeden Fall etwas, was Amazon nicht gerne sieht, weil die damit natürlich an Glaubwürdigkeit verlieren. Das ist ja auch nicht in deren Interesse. Aber es ist eben klar, diese Segmente gibt es und diese Märkte existieren. Und es gibt absolut eben begründete Interessen daran, möglichst viele positive und möglichst viele negative Artikel für die eigenen Produkte oder die Konkurrenz zu kaufen. Und auch ja, das gibt es. Also es gibt auch Händler, die einfach ganz konkret Negativ-Reviews kaufen. Natürlich nicht für sich, sondern für die Konkurrenz. Und dazu kommt übrigens, das ist auch ganz interessant, ein relativ umkämpfter Konkurrenzmarkt, in dem Händler regelmäßig 999 Einheiten eines Produktes zum Beispiel in den Warenkorb legen. Amazon spuckt dann an irgendeiner Stelle aus, geht nicht, es sind nur noch so und so viele Produkte verfügbar. Und wenn du das regelmäßig machst, dann weißt du in etwa, wie viele Produkte noch verfügbar sind von dem Händler und weißt so in etwa, wie stark der im Abverkauf ist und kannst dich natürlich dagegen irgendwie messen. Und dann nimmst du einfach denselben Artikel, machst den irgendwie kurzzeitig mal 20 Cent günstiger als bei der Konkurrenz, steigst halt im Ranking irgendwie plötzlich auf, weil du feststellst, hier besteht eine hohe Käuferfrequenz und kannst halt in kürzester Zeit tatsächlich den Konkurrenten für dieses eine Produkt in den absoluten Ruin treiben. Also du hast einen wirklich, wirklich, wirklich harten Kampf mittlerweile dort auf Amazon und ziemlich viele so Black Hat-Taktiken, wo, ja, also es ist eine tolle, sehr kreative Community, eine, die ich würde nicht sagen, vor nichts zurückschreckt, aber schon verhältnismäßig skrupellos agiert.
Ist sie denn trotzdem noch interessant genug, trotz dieser Konkurrenzspielchen, um dort seine Produkte zu platzieren? Oder ist auch hier wie die Tendenz in der letzten Folge, ich mache einfach meine eigene Plattform, die Tendenz vielleicht zu sagen, hey, Shopify ist so einfach und günstig, ich mache einfach meine eigene Plattform.
Genau, also Shopify ist einfach und günstig, mit Sicherheit einfacher und günstiger als Amazon, das stimmt. Allerdings muss, dein Shop bringt dir halt gar nichts, wenn du keinen Traffic hast. Das heißt also, sich einmal in diesen Kampf zu begeben und Produkte auf Amazon zu verkaufen, um eine entsprechende Marktposition zu generieren, um dann später zum Beispiel Kunden dazu zu bringen, aus Amazon heraus auf die eigene Plattform zu kommen. Da gab es tatsächlich vor ein paar Tagen, das ist noch nicht so lange her, das muss diese Woche gewesen sein, gab es ein Interview in der WMV, glaube ich, vom CMO von Reishunger, der dort eine ganz spannende Strategie beschreibt, wie die Verkäufe auf Amazon generieren und aus den Amazon-Verkäufen heraus dann Postkarten an die Kunden schicken und in diesen Postkarten, beziehungsweise die kaufen die Produkte bei Amazon und in diesen Produkten liegen natürlich so Flyer mit bei und unter anderem eben Gutscheine und in diesen Gutscheinen steht dann eben entsprechend drin, spare 20% oder spare 10% auf deine nächste Bestellung bei uns im Shop und dann bestellst du eben im Shop und bestellst dann eben als nächstes nicht mehr bei Amazon. Das heißt, die haben durch Amazon neue Kunden für ihren Shop gewonnen. Und das geht eben einfach nur, wenn die Leute die Produkte tatsächlich bei dir, bei Amazon auch kaufen.
Ja. Das ist interessant, weil das ist ein Verhalten, was ich bei mir selber auch gemerkt habe, dass ich bei Amazon manchmal gucke, bei Produkten, wo ich zum Beispiel weiß, da gibt es einen Hersteller, den ich da gerne nutzen möchte und versuche, ihren Shop dort zu finden bei Amazon und kaufe dann eben das Produkt von dem direkten Hersteller.
Ja.
Nutze den Komfort meiner Prime-Mitgliedschaft, dass ich Versand umsonst und alles ist easy, alles im Prinzip einfach nur ohne mit wenig Reibung. Aber dass ich mich schon auf diese Suche anfange zu begeben und ich mir auch vorstellen kann, wenn Amazon nicht anfängt, das einigermaßen in den Griff zu kriegen, dass diese Fake-Rezensionen nicht irgendwann Überhand nehmen und die Plattform ruinieren, dass diese eigenen Shops wieder sehr relevant werden.
Es ist halt was bei eBay auch so ein bisschen irgendwie dazu geführt hat, dass es halt immer zwielichtiger wurde. Nicht nur mit den Bewertungen, sondern insbesondere halt auch, ich habe das Gefühl, auch die Produktplatzierungen bei Amazon werden halt immer ein bisschen komischer. Man kannte so bei eBay immer die Geschichte von der PlayStation, die man sich kauft, und dann kriegt man gar keine PlayStation, sondern man kriegt lediglich den Karton einer PlayStation. Und also ich persönlich habe halt häufig das Gefühl, dass Amazon sich langsam in eine ähnliche Richtung entwickelt. Es gibt verhältnismäßig wenig Kontrollmechanismen dafür, dass es eben doch so ein riesiger Konzern ist. Und da muss man auf jeden Fall schauen. Es gibt definitiv von Händlern, die auf Amazon erfolgreich sind, Bestrebungen, ihre eigene Existenz aufzubauen und zu sagen, okay, wir nutzen vielleicht noch weiterhin die Amazon FBA-Infrastruktur und lassen diese ganze Logistik und Lagerscheiße und so weiter alles von Amazon machen, das ist okay, aber wir verkaufen eben maßgeblich über unseren eigenen Shop und kümmern uns um unsere eigenen Werbeanzeigen und kümmern uns um unser eigenes Design und sind eben nicht mehr an dieses Amazon-Ökosystem gebunden. Und für den Fall, dass Amazon irgendwann möglicherweise doch mal die Konditionen so ändern würde, dass wir das vielleicht nicht mehr machen wollen, haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir haben schon unseren eigenen Shop. Wir brauchen also in Anführungsstrichen nur noch jemanden finden, der das Lager für uns macht und der die Logistik für uns übernimmt. So, mittlerweile haben wir halt Service-Business für alles. Also gegebenenfalls gehe ich dann auf irgendeinen anderen Anbieter zu und lasse das von denen machen. Und auch das kann einfach was sein, auch für so nachhaltige Startups, dass du eben sagst, okay, grundsätzlich findest du es halt scheiße, Amazon zu supporten. Du hast halt ein geiles CO2-neutrales Produkt, was du auf den Markt bringen willst. Das verkaufst du jetzt halt über Amazon. In der Zwischenzeit nutzt du deinen Revenue, um dir deinen eigenen Shop aufzubauen. Und wenn dein eigener Shop steht, dann gehst du quasi von Amazon weg und bietest halt deinen eigenen CO2-neutralen Versand an über irgendeinen anderen Dienstleister. Aber du nutzt eben Amazon einfach als Sprungbrett, um deine Produkte an den Mann zu bringen und gegebenenfalls eben für den Start deines eigenen Shops einen entsprechenden Traffic-Boost zu generieren.
Okay, jetzt haben wir im Prinzip, wie präsentiere ich mein Produkt, wie wichtig sind Rezensionen und wie sind quasi so Taktiken, um so Traffic hin und her zu spielen. Eins, was mir auffällt, was aktuell schlechter wird bei Amazon, ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder an den Produkten, die ich gerade suche, ist tatsächlich die Suche. Ich habe jetzt vorgestern habe ich eine durchsichtige Matte für die Badewanne, so eine rutschfeste Matte gesucht.
Ja.
Das erste Ergebnis war eine durchsichtige rutschfeste Matte. Das zweite Suchergebnis war eine blaue Matte, wo ich aber transparent dann auswählen konnte, wenn ich auf die Produktpage gegangen bin. Darunter kam ein Haufen Quatsch rund um die Badewanne, irgendwelche komischen Matten, irgendwelcher Käse. Also ernsthaft relevant für die Suche waren die ersten zwei.
Krass.
Und das finde ich bei einer Badematte, dachte ich, ich kriege jetzt irgendwie, wenn ich Badematte transparent eingebe, kriege ich jetzt irgendwie 400 verschiedene. Natürlich bleibe ich nur auf Seite 1. Laziness ist immer noch Amazons größtes Geschäft. Also Platz 1 ist, und 2 sind wahrscheinlich
und Amazons Choice und Prime.
Ja. Wie würdest du einschätzen, wie kann ich das Suchergebnis meines Produktes beeinflussen? Welche Faktoren erachtest du als wirklich wichtig und relevant?
Also wir reden jetzt darüber, wie man seine Produkte.
Sein Amazon-Ranking im Prinzip. Oder wie man seine Produkte. Genau.
Also Amazon-SEO.
Perfekt ausgedrückt.
Okay, also auch da würde ich mich jetzt nicht irgendwie als jemand bezeichnen, der da signifikant Ahnung von hat. Ich habe es halt nur irgendwie an einigen Stellen schon gesehen und beobachtet. Ich glaube, was halt wichtig ist, und das hast du mit deiner Badematte, glaube ich, auch beobachtet, ist, dass du immer davon ausgehen musst, du hast eine bestimmte Bezeichnung für verschiedene Dinge. Du nennst zum Beispiel die Badematte Badematte, andere nennen die vielleicht irgendwie, was weiß ich, Rutschmatte, und andere nennen die vielleicht irgendwie eine Haftmatte oder was weiß ich, ne? Also es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür, und du musst eben überlegen, okay, wie, wonach suchen Personen. Wir haben viel mit Unternehmen gearbeitet, die unter anderem Nahrungsergänzungsmittel oder also im weitesten Sinne Vitamine und Zusatzstoffe über Amazon verkauft haben, bei denen viel Wert auf medizinische Begriffe gelegt worden ist. Also es ist super für jemanden, der tatsächlich sich mit der Chemie hinter bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln auskennt, ist super zu wissen, aus welcher Verbindung das zusammengestellt ist und so weiter. Es ist eine tolle Information. Genauso ist es super, wenn da steht, zertifiziert nach hier und da und hast du nicht gesehen und weiß der Teufel. Aber der durchschnittliche Verbraucher wird erstens danach nicht suchen und zweitens das halt nur so am Rande mal eben überfliegen. Wichtig ist halt ganz einfach, dass du versuchst, dich den richtigen Begriff, also den richtigen, wichtigen Begriff zu positionieren. Und das ist bei Amazon teilweise eben einfach insofern schwer, als dass es halt von allen Produkten schon 4 Milliarden in diesem Marktplatz gibt. Also wenn du sagst, du verkaufst, keine Ahnung, Vitamin D3 und du erwähnst halt Vitamin D3 häufiger in deiner Beschreibung, dann wirst du halt für Vitamin D3 gelistet. Das ist klasse, aber es gibt halt irgendwie 100.000 Vitamin D3 Präparate. Das heißt, da musst du dich auch irgendwie entscheiden. Hier kommen wieder eben Bewertungen ins Spiel. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass du extrem Wert auf die auf einen guten Ausgleich zwischen Text und Bildsprache wählst. Also die Texte sind halt wirklich einfach nur noch da, um so ein paar wichtige Informationen, die vielleicht oben in dem Hero, in den wichtigen Bullet Points nicht aufgetaucht sind, nochmal aufzugreifen. Aber eine viel wichtigere Wirkung haben sie, um deine Suchposition zu stärken. Das heißt also, du hast die Möglichkeit, dort Content zu platzieren. Platziere den Content da auch. Halt ihn aber so einfach wie möglich, weil die Leute, und du hast es gerade noch gesagt, Faulheit ist das größte Geschäft von Amazon. Die Leute sind faul und die suchen halt nicht nach hochwertiges Beil aus Metall, sondern sie suchen nach Beil. So. Also dann musst du halt irgendwie gucken, dass du dich als Beil tatsächlich auch so attraktiv positionierst, dass die User auf dich aufmerksam werden. Das bedeutet, extrem viel Wert in deine Bildsprache legen und wirklich zu überlegen, wer sucht nach einem Beil, was sind die Anwendungsfälle dafür und welches emotionale Bild möchtest du eigentlich damit erwecken. Und da kommt eben die Expertise aus so emotionalem Marketing ins Spiel. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Es ist eben, wenn es um die Bildsprache bei Amazon-Produkten geht, es ist viel weniger ergebnisorientiert, dass du sagst, du möchtest eine spezifische Funktion in diesem Bild darstellen, sondern es ist eine sehr emotionale Entscheidung. Du klickst vielleicht halt, wenn du nach LAN-Kabeln suchst, nicht das weiße Kabel, nicht das blaue Kabel an, sondern das schwarze Kabel, weil das schwarze Kabel einfach viel mehr an dir dran ist. Ne? Jetzt könnte man irgendwie Stereotypen rausholen, wie die Hacker und Netzwerk-Nerds, die hängen viel in geschlossenen Räumen ab und gehen nicht so gerne raus und tragen viel schwarz und haben blasse Haut, die nehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit das schwarze Kabel. Ne? Und für die Leute, die irgendwie gerade ihr Haus verkabeln, was sie neu gebaut haben, die nehmen vielleicht das weiße Kabel, aber ich zeige halt das weiße oder das schwarze Kabel als eins meiner primären Bilder und nicht das blaue Kabel ganz oben. Also das kann halt so eine Überlegung sein, die da reinfließt. Und diese Überlegung kann am Ende den Unterschied machen, wenn dein Listing zwischen tausenden Listings herausstechen soll, worauf klickt der User. Also die Bildsprache ist hochemotional, die Textsprache ist hochfunktional, kaum jemand schaut sich das an, User sind visuell, niemand hat Bock zu lesen, das ist einfach sau und anstrengend. Und ich glaube, das sind so die Grundregeln. Wenn ich irgendwelche Beobachtungen aus dem ziehen kann, was ich beobachtet habe, Schlussfolgerungen ziehen kann, dann sind das die Key Learnings.
Okay, jetzt habe ich mein Produkt bei Amazon und schalte in den Social Media Kanälen Werbung und leite direkt dorthin. Mhm. Habt ihr Erfahrungen, Tests zum Thema, soll ich in meiner Copy schreiben, hey, hier ist mein Produkt, das bei Amazon ist und das ihr dort, wenn ihr Prime blablabla seid, günstig kaufen könnt? Oder mache ich die klassische emotionale Werbung und gebe hier kaufen und betone überhaupt nicht, dass es dann zu Amazon geht? Gibt es da einen Vorteil oder einen Nachteil, das zu nennen oder nicht zu nennen?
Also ich würde es auf jeden Fall nennen, wenn du sowas sagen kannst wie Amazon's Choice oder 5-Sterne-Bewertung bei 7 Millionen Amazon-Bewertungen. Also wenn du eine sehr positive Amazon-Bilanz hast, dann solltest du die auf jeden Fall spielen, weil Amazons Choice zu sein ist halt, also das ist halt einfach ein Statement. Ne? Du weißt, dass du dich einfach aus einer riesigen Konkurrenz herausstichst und das macht dich natürlich als Produktkategorie extrem attraktiv. Wenn du ein 0815 Produkt bei Amazon hast, dann würde ich
kurze Zwischenfrage. Kann ich das Amazon Choice Label kaufen?
Nee.
Na, welches Kriterium fließt da mit rein, Amazon Choice zu sein? Weißt du das?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob das komplett offen ist. Also früher hat man das Amazon Choice Logo, glaube ich, bekommen, wenn man also generell halt ein Produkt war, was man was am häufigsten in den Warenkorb gelegt worden ist. Das wurde dann aber relativ schnell rekonstruiert. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass Algorithmen nicht bekannt sind. Ja. Und dieser Algorithmus wurde dann eben relativ schnell rekonstruiert, weil die User natürlich ohne Ende Leute dafür bezahlt haben, ihre Produkte in den Warenkorb zu packen und die wieder rauszunehmen und wieder Produkte in den Warenkorb zu packen, weil das halt deren Ranking massiv increased hat. Das ist jetzt, glaube ich, anders. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man nicht weiß, was da tatsächlich hintersteht. Also es hat natürlich was mit den Verkäufen zu tun. Es gibt konkrete Kriterien, die für Amazons Choice bekannt sind. Dazu zählt mindestens 4 Sterne bei einer möglichst hohen Anzahl von Kundenbewertungen, Prime-Lieferung, hohe Kaufrate bei Nutzern, die nach einem einschlägigen Keyword suchen, vergleichsweise geringe Retourenquoten und Bestseller-Status der Produkte in den jeweiligen Produktkategorien des Händlers. Ja, also das sind auf jeden Fall Indikatoren, die mit reinfließen. Wichtig ist halt, wenn du kein herausragendes Amazon-Profil hast oder keine Auszeichnung, mit der du werben kannst, dann würde ich es einfach nicht sagen. Die User klicken halt drauf, sind dann bei Amazon, können relativ komfortabel bei Amazon kaufen. Also so what? Es ist einfach, du leitest sie in einen Online-Shop und die kennen den Online-Shop sogar schon. Ja? Das passt. Ich würde es in der Copy sicherlich nicht hervorheben und sagen, jetzt bei Amazon kaufen. Sondern ich würde halt vermutlich eher die emotionale Schiene fahren, vor dem Hintergrund, dass du mit der emotionalen Story einfach nochmal anders von Produkten überzeugst, als ein Essen-Amazon-Profil kann, was ja dann doch verhältnismäßig, ich will nicht sagen steril, aber doch emotionslos ist. Ne?
Amazon schaltet ja auch selber Werbung, Retarget-Werbung, bei der sie mir nochmal Produkte zeigen, die ich zum Beispiel noch in meinem Warenkorb liegen habe oder für die ich mich interessiert habe, wo ich vielleicht auch lange drauf rumgesucht, gelesen habe. Spielt mir diese Werbung noch aus? Inwiefern spürt ihr oder seht ihr eine Verbindung zwischen ich schalte selber Werbung, bringe massiv viel Traffic auf meine Amazon-Seite und Amazon hilft mir durch seine Retargeting-Kampagne Verkäufe zu machen. A, könnt ihr das überhaupt sehen und irgendwie auswerten? Und B, glaubst du, es hat tatsächlich einen Einfluss, wenn ihr es nicht auswerten könnt?
Also das mit dem Tracking ist halt insgesamt relativ umständlich tatsächlich. Also du musst, um zum Beispiel aus den einzelnen Werbekampagnen am Ende Verkäufe tracken zu können, musst du halt für die jeweiligen Kampagnen unterschiedliche Codes benutzen. Das heißt, du brauchst, du kannst halt bei Amazon den Facebook-Pixel nicht integrieren. Das heißt, du weißt, anders als bei deinem, was weiß ich, Shopify-Shop, weißt du halt nicht, wenn Peter Produkt XY gekauft hat, dann kam er über die und die Werbung. Ja, und auch Facebook hat diese Information nicht. Das heißt, Facebook kann nicht darauf optimieren, dass ein Produkt gekauft wird, sondern Facebook kann nur auf Klicks auf deine Werbeanzeige optimieren oder eben auf Reichweite. Du kannst nicht auf Conversion optimieren. Das ist für die Facebook-Werbeanzeigen natürlich ein bisschen, also einfach suboptimal. Was du machen kannst, ist, du kannst eben in den jeweiligen Werbeanzeigen Codes verwenden und diese Codes auf Amazon verlinken. Das heißt, du übergibst einfach in den URL-Parametern einen Affiliate-Code und kannst dann bei dir im Partnernet sehen, okay, über diesen Code, den nur diese eine Werbekampagne benutzt, wurde so und so oft das Produkt gekauft. Du siehst dann übrigens auch, wie häufig ein Konkurrenzprodukt über diese Codes gekauft worden ist. Also das ist halt auch interessant auszuwerten. Es ist halt ein sehr manueller Prozess und wie gesagt, du musst halt jedes Mal Codes für die jeweiligen Kampagnen erstellen, was einfach auch ziemlich schnell sehr nervig wird. Was die Werbeanzeigen betrifft, kannst du dann eben für die jeweiligen Werbeanzeigen auch die Verkaufsstatistiken sehen. Aber mir ist aktuell kein Weg bekannt, wie du aus den Verkäufen, die über die Partner-Codes stattgefunden haben, einen Bezug herstellen kannst zu den Verkäufen, die über die Werbeanzeigen stattgefunden haben. Also zumindest haben wir diesen Bezug noch nie hergestellt.
Das heißt, ihr könnt auch nicht sehen, wenn Amazon mir meinetwegen bei Facebook oder wo ich es jetzt auch sehe, viel bei Instagram für Amazon Heimwerken oder dieser Baumarkt von Amazon, kriege ich irgendwie viel Werbung gerade. Wenn ich da drüber auf dein Produkt komme, das zeigt Amazon nicht euch irgendwie an.
Also nicht in den Panels, auf die ich Zugriff habe. Möglicherweise in den Seller Central Accounts, aber auch das kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
Okay, interessant. Hätte mich jetzt nur interessiert, ob da, weil es ja auch Amazon damit zeigt, hey, wir tun was für euch. Eigentlich nicht, aber okay. Für mich war das extrem interessant, darüber ein bisschen mehr zu lernen, wie Amazon denn genau funktioniert, weil wir mit dieser Plattform sehr wenig in Verbindung kommen. Und falls in unserer Community da noch jemand Fragen zu hat, schickt uns gerne Nachrichten, schickt uns bei Twitter @LTASocial gerne Direktnachrichten. Geht auf unsere Webseite und schreibt uns da. Und dann schöne Grüße an Thomas, du weißt, wen ich meine. Und dann eine schöne Woche noch. Das war jetzt ist 23.20 Uhr, jetzt ist Schluss für uns.
Die verrückte Folge ist vorbei.
Die fünf Teile der verrückten Folge. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, aber wir freuen uns natürlich riesig über Feedback. Und bis dahin, keep talking about social.